SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Wenn Sie in Luxemburg leben würden, oder vielleicht tun Sie es ja sogar, dann hätten oder haben Sie morgen frei und könnten reinfeiern in den Europatag. In unserem Nachbarland ist der 9. Mai seit diesem Jahr gesetzlicher Feiertag. So weit sind wir hier noch nicht, aber wir nehmen diesen Europatag zum Anlass, in dieser Woche bei SWR 2 einen Schwerpunkt zu legen auf Europa. Vielfalt in Einheit. Heute Abend wollen wir gerne mit Ihnen diskutieren. Was bedeutet Ihnen Europa? Was stört Sie? Was finden Sie gut? Wollen wir mehr Europa wagen? Mein Gast im Studio ist der Frankfurter Rechtsanwalt Daniel Röder. Zusammen mit seiner Frau Sabine und einigen Freunden hat er im Herbst 2016 die Bürgerinitiative Pulse of Europe gegründet. Daniel Röder, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Oppenberg.
Pulse of Europe ist eine Bürgerinitiative, mittlerweile in rund 100 Städten in 15 Ländern vertreten. In den Grundaussagen der Bewegung heißt es: Es ist von existenzieller Bedeutung, dass alle, denen Europa wichtig ist, aktiv werden und Zeichen setzen. Warum ist Ihnen ganz persönlich Europa wichtig?
Es ist in erster Linie mal ein Kooperationsmodell. Das heißt, es ist darauf angelegt, dass die Mitgliedstaaten etwas miteinander tun und nicht gegeneinander. Und in diesem Sinne ist es auch ein Garant für Frieden auf dem Gebiet der Europäischen Union. Das ist sicherlich ein sehr essentieller Punkt. Und Europa, das vereinte Europa, ist für mich die einzige Chance, die Themen zu lösen, die sich der Menschheit stellen. Das können wir nur gemeinsam tun und dafür ist die Europäische Union ein Zukunftsgarant.
Und warum glauben Sie, dass die EU zu zerfallen droht, dass es von existenzieller Bedeutung ist, dass sich mehr Menschen für Europa einsetzen?
Naja, es ist ja offensichtlich, dass die Europäische Union im Moment sehr stark von Nationalisten unter Beschuss steht, ihre Existenz angefochten wird. Viele Menschen haben Probleme, die Europäische Union zu akzeptieren. Und es ist ganz klar, dass in diesem Europawahlkampf die Nationalisten dazu aufrufen und sich aufmachen, diese Europäische Union auch wirklich in ihrer jetzigen Verfasstheit zu zerstören und auf nationale Grenzen zurückzuführen. Und insofern stehen wir vor einer völlig neuen Herausforderung und einer völlig neuen Situation.
Über die europäische Idee, den Zustand der EU, unsere Wünsche und Befürchtungen wollen wir heute Abend diskutieren. SWR 2 Tandem 2016 war ein bewegendes Jahr. Die Mehrheit der Briten stimmte für den Brexit, den Austritt Großbritanniens aus der EU. In den USA wurde unerwartet Donald Trump mit seinem Slogan America First Präsident. Und in Frankfurt am Main gründete der Rechtsanwalt Daniel Röder mit Freunden die Bürgerinitiative Pulse of Europe. Daniel Röder ist heute Abend mein Gast. Herr Röder, was ging damals in Ihnen vor, dass Sie gedacht haben, so geht das nicht weiter?
Ja, es war genau das. Diese beiden Ereignisse, die Sie schildern, die waren für meine Frau und mich und eben unsere Mitstreiter so einschneidend, dass wir wirklich paralysiert waren und uns gar nicht vorstellen konnten, was eigentlich passiert, wenn das so weitergeht. Sprich also dann in den 2017 anstehenden Wahlen in den Niederlanden und vor allen Dingen in Frankreich. Das hätte das Ende der EU bedeutet. Naja, und diese einschneidenden Erlebnisse, dass ein Land wie England, ein wichtiges Land, ein großes Land, ein zahlungskräftiges Land, Austritt aus der EU, das ist ja schon wirklich so ein fundamentales Beben. Das merken wir ja heute bei diesen ganzen Verhandlungen. Und die Auswirkungen von Donald Trump, die zeigen sich ja auch jetzt gerade wieder bei dem Handelsstreit mit China in Bezug auf den Iran etc. pp. Also wir haben damals schon befürchtet, dass das wirklich weitreichende Folgewirkungen haben würde, auch für uns alle. Und diese Nationalismuswelle, die beiden Ereignissen ja letzten Endes zugrunde liegt, die ist schon bedrohlich und dramatisch und die findet auch an anderen Stellen der Welt und auch innerhalb der EU statt. Und das hat uns dann dazu veranlasst zu sagen, jetzt ist die Zeit vorbei, auf dem Sofa zu sitzen. Wir können nicht mehr auf andere zeigen, die doch gefälligst die Demokratie zu verteidigen haben. Ärmel hoch, wir müssen es selbst tun oder zumindest mittun. Und so war die Initialzündung.
Sie haben dann eine Rundmail an Ihre Freunde verschickt. Was stand drin?
Ja, eine Rundmail tatsächlich. Wir haben damals relativ laienhaft versucht, zu einer Demonstration aufzurufen. Das geschah in dieser E-Mail mit der Aufforderung, kommt doch zum 27.11. ins Frankfurter Europaviertel, sehr bedeutungsschwer, Pariser Straße vor dem Café Liebe, Laube, Hoffnung und zeigt mit uns auf der Straße, dass ihr für den Erhalt von Demokratie, für den Erhalt eines vereinten Europas, für Rechtsstaatlichkeit einsteht, aus der Mitte der Gesellschaft heraus sozusagen, um diesen Tendenzen mal nach außen ein sichtbares Zeichen entgegenzusetzen und zu verdeutlichen, hey, da gibt's ganz viele, die wollen das nicht und die stemmen sich dagegen. Das war die ursprüngliche Idee und auf diese E-Mail sind dann tatsächlich an diesem Tag 200 Leute gekommen, was für uns ausreichendes Zeichen war, dass viele ähnlich empfinden wie wir.
Aus dieser ersten Demo ist mittlerweile eine Bewegung geworden, die mit Gruppen in 15 Ländern europaweit vertreten ist. Waren Sie selbst ein bisschen überrascht, wie schnell sich Ihre Idee, Ihre Bewegung dann ausgebreitet hat?
Ja, das kann ich nur bejahen, denn wir haben damals ja sehr intuitiv gehandelt und wir haben gar nicht geplant, eine große Bewegung zu starten, sondern uns ging es einfach darum, etwas für uns zu tun und für die Gemeinschaft zu tun und uns selbst aufzustehen. Und wir haben offensichtlich, was den Zeitpunkt angeht, aber auch die Art, wie wir das aufgezogen haben, einen Nerv getroffen. Wir waren sehr anschlussfähig, die Leute konnten leicht selbst mitmachen, organisieren oder einfach nur zu den Kundgebungen kommen. Und das zusammengenommen hat sicherlich den Erfolg gebracht und auch dazu beigetragen, dass eben wirklich viele Pro-Europäer mal mit Europafahnen auf den Plätzen standen und Europa gefeiert haben.
Aufstehen, einstehen für Europa ist das eine, aber was sind die konkreten Ziele von Pulse of Europe?
Wir haben keine politische Forderung in dem Sinne, dass wir sagen, wie die Fridays for Future zum Beispiel, die CO2-Emissionen müssen jetzt auf ein Level XY gehoben werden, wobei wir das natürlich selbst auch unterstützen, das ist ganz klar. Uns geht's vor allen Dingen darum, dass wir eine proeuropäische Haltung entwickeln, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass wirklich flächendeckend so etwas wie eine europäische Zivilgesellschaft entsteht, dass wir wieder umschalten von einer kritischen Perspektive, die man durchaus auch behalten sollte, denn in Europa ist nicht alles perfekt, aber die Basis dessen, was wir brauchen, ist eine positive Haltung zu diesem wirklich überragenden Friedensprojekt und das ist in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen. Wir wollen öffentliche europäische Diskussionsräume entstehen lassen. Wir wollen Leute dazu bewegen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zumindest die Grundlagen zu verstehen, nämlich die Grundlage, dass es ein positives Kooperationsmodell ist. Und daran hängt noch ganz, ganz viel.
Ein geeintes, ein solidarisches, ein diskussionsfreudiges Europa, was fehlt dazu?
Das ist eine gute Frage. Es gibt im Moment verschiedene Tendenzen. Die einen gehen in Richtung Nationalismus. Das ist sehr, sehr stark. Das hatten wir gesagt. Das ist die große Gefahr für dieses vereinte Europa. Und dann gibt es natürlich andere, die angenehme Seite Europas, die Errungenschaften wie die offenen Grenzen, eine einheitliche Währung, keine Roaminggebühren, alles, was Europa gebracht hat, viel Arbeitsschutz. Es gibt ganz, ganz viele positive Dinge, die damit zusammenhängen, als gegeben hinnehmen. Und das macht es so schwierig, dass wir immer weiter von diesen Erfahrungen der Nachkriegszeit und den Erkenntnissen, die eine Generation damals hatte, nie wieder Krieg, wir müssen was zusammen machen und nicht gegeneinander, dass wir immer weiter wegkommen davon, dass das eine Einmaligkeit in der Welt ist, so etwas gibt es nicht nochmal, ein supranationaler Zusammenschluss in dieser Form, wo Nationalstaaten Kompetenzen abgeben, um zum Wohle aller etwas gemeinsam zu tun, das ist einmalig. Mhm. Und diese Errungenschaft führen sich Menschen nicht vor Augen, wenn sie dann über Gurkenkrümmung oder über Troika und Griechenlandrettung reden und da gibt es bestimmt viele Dinge, die man negativ benennen könnte, aber es gibt Menschen, die stellen und viele Menschen, mehr Menschen als noch vor 10 Jahren, die stellen gleich die Institutionen als solche in Frage und das ist die neue Gefahr.
07221 2000, das ist unsere Telefonnummer, wenn Sie mitdiskutieren möchten, was bedeutet Ihnen Europa? Frau Öst hat uns angerufen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind begeisterte Europa-Anhängerin?
Genau so. Ich war auch mal bei einer Heidelberger Kundgebung und das Wesentliche ist, man kann ein Europagefühl haben und trotzdem ein nationales Gefühl. Aber der Unterschied ist eben kein nationalistisches Gefühl. Und das spaltet, glaube ich, manche. Und Europa muss alle Themen angehen und mit einer Stimme sprechen. Und wie Herr Röder sagt, es gibt so viele, man könnte x positive Sachen aufzählen, außer den krummen Gurken natürlich. Und meine Frage ist, wie kann man diesen Pulse of Rome Europe unterstützen, außer wählen. Also ich kann aktiv nichts machen, weil ich das familiär nicht kann, aber wählen ist natürlich die erste Voraussetzung.
Mhm. Herr Röder, haben Sie noch ein paar Tipps für Frau Öst?
Also ich finde erstmal ganz richtig, was Sie sagen, Frau Öst. Ich kann das nur zu 100% unterstreichen. Die Nationalisten wollen uns einreden, es gäbe eigentlich nur eine Identität, vielleicht maximal zwei, nämlich eine regional-lokale und eine nationale, aber es gibt auch eine europäische Identität und das ist zum Beispiel auch Teil der Kampagne, die Pulse of Europe jetzt zum Europawahlkampf macht, Heimat Europa, ja, diesen Begriff auch europäisch zu belegen. Naja, was kann man tun, Frau Öst? Sie können wählen gehen, ist natürlich wichtig und das ist ein Appell an alle Hörerinnen und Hörer, wirklich am 26. Mai in Deutschland das Stimmrecht auszuüben. Der nächste Schritt wäre, Freunde und Bekannte dazu zu animieren, es auch zu tun, insbesondere wenn man weiß, dass die vielleicht gar nicht so ein Interesse haben. Komm mit, geh mit uns wählen. Wir haben jetzt gerade einen Nachbarschaftsaufruf entworfen, den unsere Standorte an ihre Unterstützer verteilen, wo man eine kleine Botschaft in die Briefkästen rund um sein Haus werfen kann, sagen, komm, geh wählen, wir gehen zusammen. Dass den Leuten das bewusst ist. Und wir können natürlich als Organisation, als gemeinnütziger Verein auch immer Spenden gebrauchen, ja, und sind darauf auch angewiesen in unserer Arbeit. Unter www.pulseofeurope.eu findet man dazu alle Informationen und man kann selbst im Rahmen unserer Kampagne ein Testimonial, also eine Stellungnahme abgeben. Das lässt sich ganz, ganz leicht über unsere Website erzeugen, wo man dann sein Gesicht, man kann so ein Foto generieren, sein Gesicht für Europa in die sozialen Medien stellen kann und so weiter im Rahmen einer einheitlichen Kampagne. Das macht viel Spaß. Da sind viele Prominente mit dabei, von Udo Lindenberg über Ranga Yogeshwar und viele andere mehr. Und diese Kampagne, die läuft gerade und da machen viele Menschen mit und hoffentlich jetzt noch mehr.
Ja.
Frau Öst, bleiben Sie Europa-Unterstützerin. Vielen Dank Ihnen für den Anruf.
Werde ich. Danke und auf Wiederhören.
Die Europäische Union droht zu zerfallen, warnt mein heutiger Gast Daniel Röder. Um dem entgegenzuwirken, hat er gemeinsam mit Mitstreitern 2016 die Bürgerinitiative Pulse of Europe gegründet. Mit ihm diskutieren wir heute Abend über die europäische Idee. Wollen wir mehr Europa wagen? Vom 23. bis 26. Mai wird das neue Europäische Parlament gewählt. Herr Röder, was ist Ihre größte Sorge?
Die größte Sorge ist ganz klar die folgende. Es gehen viel zu wenig Menschen, die sich eigentlich für Europa interessieren und eigentlich Europa gut finden, zur Wahl. Das heißt, aus der Mitte heraus ist die Wahlbeteiligung niedrig, sodass relativ gesehen die Ränder erstarken. Und die Ränder, das bedeutet in dem Fall nicht nur ganz links außen, sondern vor allen Dingen auch ganz rechts außen. Weil beide Gruppierungen haben eigentlich nicht viel Sympathie für das Europa und auch für das vereinte Europa. Ganz links will man völlig andere Modelle und ganz rechts will man die EU abschaffen und will zurück zum Nationalstaat und Grenzen wieder hochziehen. Und es gab bislang im Europaparlament lediglich versprenkelte Extremisten oder Euroskeptiker. Und jetzt ist der Plan, dass sie sich wirklich zu einer Fraktion im rechten Rand zusammenschließen wollen und haben auch schon viel Vorarbeit hierfür geleistet, sodass das Europaparlament im schlimmsten Fall von innen ausgehöhlt wird, seine Arbeit nicht mehr wahrnehmen kann, blockiert wird. Und ob das die Institutionen überleben, das ist doch besonders fraglich. Also da steht einiges auf dem Spiel.
Die Vorstellung, in welche Richtung sich die Europäische Union entwickeln soll, die gehen seit Jahren immer weiter auseinander, also im Moment weiter auseinander denn je. Den einen schwebt eine stärkere Zusammenarbeit vor bis hin zu einer europäischen Republik. Die andere Seite national orientiert, die wiederum vom Europa der Nationen sprechen. Wie konnte das eigentlich geschehen, dass die Idee von Europa keine einheitliche mehr ist?
Das ist in der Tat etwas, was man beobachten konnte in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht schon, dass so ein Gesamtkonsens, was Europa angeht, etwas aufgelöst wurde oder stark aufgelöst wurde und beeinträchtigt ist. Die europäischen Verträge sehen eine immer enger zusammenwachsende Union vor, die am Ende natürlich sich aus dem jetzigen Zustand heraus auch weiterentwickelt und enger zusammenwächst. Und der Konsens ist möglicherweise gar nicht mehr so gegeben. Also insbesondere nicht in den Ländern, wo jetzt schon Nationalisten regieren, wie in Polen, in Ungarn, aber auch in Italien, Tschechien mit einem Fragezeichen und so weiter. Also das greift um sich. Und ich glaube tatsächlich, dass eine Ursache auch ist, dass viele Politiker auf nationaler Ebene lange versäumt haben, passioniert für Europa zu werben. Die Generation rund um Mitterrand und Kohl, die zwar natürlich auch in ihren Staaten sehr verwurzelt waren, aber letzten Endes auch die deutsche Einheit gemeinsam immer vor dem europäischen Hintergrund vollzogen haben. Und Kohl hat ja immer gesagt, mein Wohnzimmer Europa, und das ganz hochgehalten und nicht nur als Mittel zum Zweck. Das ist nicht mehr Konsens. Und da wurde versäumt, mit gleicher Passion Europa voranzubringen. Und natürlich hatte Europa auch verschiedene Krisen zu meistern, von der Finanzkrise über Terrorismus etc. pp. Und tut es immer noch. Das ist nicht einfacher geworden in Zeiten der Globalisierung. Umso mehr müssen wir jetzt wieder den Weg hinbekommen, dass es einen Generalkonsens gibt, der ist aber schwer zu finden.
Das Image der Europäischen Union ist denkbar schlecht, müsste auf jeden Fall ein bisschen aufgemöbelt werden. Was bedeutet Ihnen Europa, fragen wir heute. Und wenn Sie mitdiskutieren möchten, 07221-2000 ist unsere Telefonnummer. Die hat auch Herr Fährmann gewählt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie sind aus Basel und Lehrer.
Ich bin Lehrer. Ich war lange Jahre Lehrer in Deutschland, jetzt zurzeit Lehrer und vor allem schulischer Heilpädagoge in Basel, richtig.
Was hat denn das Klassenzimmer mit Europa gemeinsam?
Vielleicht komme ich gerade aus dem Alltag und denke, ach, irgendwie kommt mir als erstes Bild die Vielheit in der Klasse. Die finde ich klasse, das finde ich ganz toll. Ich möchte gar nicht, dass die Kinder alle gleich sind. Und jede Form von Gleichmacherei würde ich ablehnen. Die Vielheit in Europa würde ich mir wünschen, dass das Kulturelle, was jedes Land hervorgebracht hat, dass das erhalten bleibt. Dass das einfach mehr auch die Identität sein darf eines Landes. Andererseits jedoch, jetzt komme ich zur Klasse zurück, andererseits finde ich es wichtig, dass es natürlich Klassenregeln gibt, die man möglichst gemeinsam erstellt mit den Kindern. Und wenn alle die zusammen unterschreiben können, dann hat man sowas wie ein Ideal, wonach man sich richten kann. Und das fehlt mir auch wieder in Europa. Also das würde gegen diesen ganzen Nationalismus sprechen, wo man sich nur abschotten will und will dann die Ideale gar nicht mehr teilen. Meine Frage ist aber auch meine Kritik ein bisschen am ganzen politischen. Wo gibt es denn Ideale noch, was Europa angeht? In meinen Augen sind die Ideale ganz stark in der Französischen Revolution gegeben. Da war ganz viel von. Und das ist, glaube ich, wert, sich wieder anzugucken.
Herr Röder, bei Ihnen sind auf jeden Fall viele Ideale zu finden, denke ich.
Wir glauben zumindest an die Ideale und sind auch in gewisser Weise durchaus Idealisten. Aber Herr Fährmann, mir gefällt Ihr Bild mit dem Klassenzimmer so gut, dass ich das demnächst auch mal verwende, wenn es um Europadiskussionen geht. Das ist wirklich schön eingängig. Ja, die Ideale. Ich glaube tatsächlich, dass wir vielleicht auch durchaus gut daran tun, uns mal mit Politikfeldern zu beschäftigen, konkreten Politikfeldern, in denen Europa gebraucht wird. Denn letzten Endes hat die Europäische Union ja nicht aus Idealismus irgendeinen Zweck, sondern der Zweck leitet sich ja alleine dadurch ab, dass die EU etwas kann, was die Nationalstaaten nicht können. Und da fällt mir ganz viel ein, zum Beispiel die wirksame Bekämpfung des Klimawandels. Das ist etwas, was Nationalstaaten nicht zu tun in der Lage sind. Das ist letzten Endes sogar eine globale Aufgabe, eine Aufgabe der Weltgemeinschaft. Aber hier braucht es Zusammenschlüsse und Bündnisse und konsensuales Vorgehen, eben auch im Rahmen der Europäischen Union, heute mehr denn je. Und ohne solche Institutionen können wir diesen Kampf gegen die Erderwärmung nicht gewinnen. Und alleine schon aus diesen Gründen, und es gibt noch viele andere Dinge, die ich nennen könnte oder später auch noch nenne, brauchen wir Europa.
Herr Fährmann, vielen Dank Ihnen für den Anruf und für das schöne Bild mit dem Klassenzimmer. Die Vielfalt in Einheit, die vielbeschworene. Herr Röder, wie finden Sie den Europawahlkampf eigentlich bisher? Also wie vermitteln die Politiker ihre Positionen, ihre Werte, ihre Ideale?
Das ist eine ganz spannende Beobachtung, die man da machen kann. Ich bin ja jetzt Deutscher und schaue mir insbesondere den deutschen Wahlkampf an. Lustigerweise gibt es ja auch einen Wahlkampf in Großbritannien. Man glaubt es kaum, der ist wahrscheinlich nicht richtig wahrnehmbar. Aber in Deutschland ist es schon so, dass die Parteien jetzt natürlich im Europawahlkampfmodus sind und das Thema Europa für sich entdecken und auch aufwärmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das vermisse ich im politischen Alltag doch sehr. Wenn man rückblickt und vergleicht die jetzige Situation mit dem Bundestagswahlkampf, da spielte das Thema Europa bei den großen Parteien zumal eine untergeordnete bis marginale bis gar keine Rolle. Und so kann ich natürlich das Thema Europa auch nicht glaubwürdig vermitteln. Viele Menschen denken jetzt, naja, ist es klar, jetzt ist Europawahlkampf, dann ist das Thema wichtig. Aber wenn im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht, Aufbruch Europa als Leitmotto, und wir seit 2017 oder na sagen wir mal Anfang 2018, als sich die Koalition dann irgendwann endlich gefunden hat, davon wenig spüren in der Bevölkerung, dann ist da doch was schiefgelaufen. Und ich glaube tatsächlich, wir müssen genau hinschauen, was sind Lippenbekenntnisse und wo geht's wirklich einer Person, einer Partei, einem Kandidaten, einer Kandidatin um die Sache und so um die Sache, dass da leidenschaftlich gekämpft wird. Und da sieht man schon auch Unterschiede. Deswegen sollten alle Wählerinnen und Wähler da jetzt genau hinschauen, welche Partei sie am Ende dann mit ihrer Stimme beglücken.
In der Wahlarena gestern Abend im Ersten stand das Klima im Fokus, außerdem die Migrationspolitik, die Steuerpolitik, die Rechtsstaatlichkeit, die soziale Gerechtigkeit. Sind das die großen Themen, die das noch zu wählende Europaparlament anpacken müsste?
Das sind große Themen, auf jeden Fall. Das sind die großen Themen, das sehe ich auch so. Es kommen vielleicht noch ein paar dazu, wie Digitalisierung oder Sicherheit nach innen wie nach außen, also Terrorismusbekämpfung. Dann das Verhältnis Grenzschutz versus oder inkludiert mit einem menschenfreundlichen europäischen Asylrecht. Das ist sicherlich auch ein drängendes Thema, hängt so ein bisschen an dem Thema Migration dran, aber nicht ganz ausschließlich. Das sind schon die großen Themen. Jetzt sagen Sie, ob das Europaparlament das anpacken kann. Ja, jetzt kommt die Komplexität dieses Gebildes Europa hinzu. Es ist ja nicht nur das Parlament, das da Treiber ist und Treiber sein kann, sondern es ist die Kommission vor allen Dingen aber, und das vergessen immer viele, ist es natürlich die Summe der Mitgliedstaaten repräsentiert im Rat und dann im Ministerrat. Da wird die eigentliche Europapolitik gemacht, sodass letzten Endes das, was wir europäische Politik nennen, doch sehr stark auch von den Mitgliedstaaten abhängt und von deren Willen, bestimmte Dinge umzusetzen.
Jetzt haben Sie das vorhin schon gesagt, Klima ist ein Thema, das schafft ein Einzelstaat in der Europäischen Union nicht als Problem zu lösen. Wie sieht das mit den anderen aus? Also Steuerpolitik, Rechtsstaatlichkeit, soziale Gerechtigkeit. Warum muss das in Europa gemeinsam angepackt werden?
Also ich gehe mal zur Rechtsstaatlichkeit als erstes. Wir haben natürlich eine europäische Verfasstheit, aber auch jeder Einzelstaat ist oder schreibt sie zumindest auf die Fahne, ein Rechtsstaat zu sein. Und natürlich ist es auch nationale Aufgabe, aber wenn Sie beispielsweise Polen und Ungarn anschauen, wo fundamentale Prinzipien des Rechtsstaats wie Gewaltenteilung oder Einhaltung bestimmter Grundrechte, Wissenschaftsfreiheit, Versammlungsfreiheit, freie Meinungsäußerung de facto abgeschafft wurden und das, was wir als Rechtsstaat bezeichnen, nur noch zum guten Stück auf dem Papier besteht, dann ist es schon sehr gut, dass es eine Europäische Union gibt, die da wie ein Korrektiv wirkt und auch von außen die Einhaltung bestimmter Regeln einfordert. Leider ist es Instrumentarium, das Sanktionsinstrumentarium, das der EU im Moment zur Verfügung steht, nicht scharf genug, um wirklich nachhaltig zu wirken. Aber immerhin, es gibt eine nicht nur Außenbeobachtung, sondern ein Gebilde, wo diese Staaten mit eingebunden sind als Mitglieder und wo die anderen Mitglieder und die Institutionen auf die Einhaltung der Regeln bestehen. Und insofern ist das schon wirklich sehr hilfreich, dass es die Europäische Union gibt und die überhaupt eine Kontrolle machen kann.
Wir sprechen heute Abend über Europa in SWR 2 Tandem, über die europäische Idee und was aus ihr werden soll. Anlass ist der morgige Europatag. Daniel Röder ist mein Gast, Mitbegründer der Bewegung Pulse of Europe. Und Herr Röder, wir haben einen Anruf bekommen von einer Hörerin, die wissen wollte, was heißt das eigentlich, Pulse of Europe?
Ja, übersetzt aus dem Englischen ist es der Puls Europas oder der Pulsschlag Europas. Und das ist so zustande gekommen, dass an dem Abend, als meine Frau und ich uns überlegt haben, initiativ werden zu wollen, wir dann auch darüber resoniert haben, wie nennt man das denn eigentlich? Ich muss ja irgendwie auch einen Namen bekommen, damit man überhaupt unter einer Marke oder ähnlichem nach außen auftreten kann. Und da ist uns das Bild gekommen, dass viele ja schon geungt haben, dass die Europäische Union tot ist. Ja, scheintot oder tot. Und wir haben gesagt, nein, nein, die lebt noch. Da ist noch Leben drin. Der Pulsschlag ist noch da. Und so kam das dann zustande, so nach dem Motto, wir helfen, den Pulsschlag wieder spürbar zu machen. Wir wollen auch, so nennen wir auch diejenigen, die mit uns mitmachen, Pulsgeberinnen, Pulsgeber. Wir wollen, dass der Herzschlag für alle hörbar ist und keiner zu früh einen Abgesang auf das vereinte Europa macht.
Herr Röder, Sie sind Jahrgang 72. Mit welchem Bild von Europa sind Sie groß geworden?
Naja, damals prägend in meiner Kindheit oder Jugend war natürlich noch die Mauer und der Ost-West-Konflikt und die zwei deutschen Staaten. Ich bin an der deutsch-deutschen Grenze auf dem westlichen Teil zum Glück groß geworden. Wären die Russen noch ein bisschen weiter gelaufen, 15 Kilometer, dann wäre ich auch DDR-Kind gewesen. Also das war für mich schon prägend, diese Teilung, sodass das meine Kindheit ja nicht dominiert hat, aber doch meine Wahrnehmung sehr geprägt hat. Und dann gab es auf der anderen Seite natürlich diese Allianz in Europa, die sich immer weiter entwickelt hat. Und wir haben ja dann diese Stationen alle gemeinsam durchlebt, dass durch den Vertrag von Maastricht letzten Endes die EU entstanden ist, dass es die gemeinsame Währung gab, da erinnere ich mich noch gut dran, das war für mich schon auch identitätsstiftend und dann nach dem Fall der Mauer, nach der Integration, nach dem Zerfall der Sowjetunion, auch die Osterweiterung der Europäischen Union, also das waren schon so Meilensteine, die wir erlebt haben und es war aber immer eine Selbstverständlichkeit, das muss ich schon sagen, es wurde nie, die Europäische Union als solche wurde nie so in Frage gestellt und angefochten, wie das heute der Fall ist.
Sie haben Jura studiert, Sie sind Rechtsanwalt, Ihre Anwaltssozietät ist spezialisiert auf Finanzrecht, auf Beteiligungskapital, Fusionen. Da gibt es sicherlich einige, die sagen, ja klar, ist der für ein liberales, offenes Europa. Und viele denken, es geht in Europa in erster Linie um wirtschaftliche Interessen. Stimmt das?
Also zunächst mal ist meine Kanzlei auch spezialisiert auf Dinge wie Arbeitsrecht oder Konfliktbeilegung. Das klingt dann alles schon nicht mehr so ganz dramatisch, wenn man das so in eine politische Ecke ziehen will. Natürlich ist die Europäische Union, und das war ja auch eine Ausgangsidee des Binnenmarktes, eine wirtschaftliche. Aber ich würde nicht sagen, dass sie das ausschließlich ist, das ist ganz klar nicht so, aber vielleicht noch nicht mal in erster Linie. Ich sehe die Funktion der Europäischen Union heute schon auch darin, und das hat eine wirtschaftliche Komponente, aber wahrscheinlich auch eine soziale, den Menschen dienlich zu sein und auch den Wohlstand zu sichern in Europa. Aber, wie ich vorhin schon sagte, auch und in gleicher Weise die Themen zu lösen und sozusagen auch Globalisierungsmanager im humanen Sinne zu sein. Und diese Funktion wird die Europäische Union in den nächsten Jahren noch mehr ausüben müssen, wenn sie denn überleben will.
Auch gegen wirtschaftliche Interessen?
Ich weiß nicht, ob es immer ein Schwarz-Weiß, Pro oder Contra ist, aber es kann durchaus auch sein, dass das gegen wirtschaftliche Interessen geht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, also zumindest gegen wirtschaftliche Partikularinteressen. Wenn eine Gesellschaft sich transformiert, um dem Klimawandel Herr zu werden, dann werden bestimmte Wirtschaftszweige, so wie wir sie kennen, sich auch transformieren müssen, um es positiv zu formulieren, und neue Produkte, innovative Dinge hervorbringen müssen, um nicht unterzugehen. Wir werden in 10 oder 20 Jahren keine Verbrennungsmotoren mehr haben und eine Automobilindustrie muss sich massiv umstellen und das Gleiche gilt für das Thema Fliegen und noch viele andere mehr. Also wirtschaftliche Partikularinteressen werden sicherlich beeinträchtigt, aber das heißt ja nicht, dass an anderer Ecke in der Wirtschaft nicht wieder Dinge entstehen, die auch die Europäische Union insgesamt als Wirtschaftsstandort attraktiv machen.
Wir haben einen Anruf bekommen von Frau Werner aus Freiburg, die fragt, warum schaffen wir es nicht, eine gemeinsame Finanzpolitik zu machen? Warum gibt es so viele Egoismen in der EU?
Ja, Frau Werner spricht da eine sehr tiefgreifende Thematik an, die sich ja nicht nur auf der EU-Ebene stellt, sondern die wir insgesamt gerade in Gesellschaften beobachten können. Jetzt werden eigentlich die Sozialpsychologen gefragt, die die Frage vielleicht besser beantworten können, woher kommt eigentlich diese Tendenz zum Egoismus, woher kommt eigentlich die Tendenz, sich weniger um das Wohl des Nächsten zu kümmern, um es mal fast biblisch zu formulieren. Das wäre aber auch zu einseitig. Also ich sehe schon viele Egoismen und ich sehe auch schon eine Gesellschaft, in der wir leben, die gelernt hat, in erster Linie mal sich selbst zu optimieren. Ich sehe aber auch in den letzten Jahren, insbesondere nach Brexit-Referendum und Trump-Wahl, auch ganz viele positive Gegentendenzen, nicht nur bei Pulse of Europe, sondern es entsteht eine Vielzahl von ganz tollen Organisationen oder Engagements von Menschen, die sagen, jetzt geht es darum, dass wir uns einsetzen und eben auch altruistisch zum Wohle anderer denken. Und das ist das, worauf wir in Zukunft setzen müssen.
Wollen wir mehr Europa wagen? Darüber diskutieren wir heute mit Ihnen und mit meinem Gast Daniel Röder, Mitbegründer von Pulse of Europe. Und wir haben eine Hörerin in der Leitung, das ist Frau Samuelis Kadolski aus Karlsruhe. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie würden gerne mehr erfahren über die Kandidaten der Europawahl?
Also für mich ist das Bild von der EU in der Öffentlichkeit sehr zurückhaltend. Also man hört viel vom EuGH und vom Europaparlament so oben drüber, aber vor Ort finde ich, zeigen die Parlamentarier wenig Gesicht. Also die Kandidaten könnten eigentlich viel mehr auch sich zeigen, sagen, wofür sie stehen. Ich finde, das wird zu wenig gemacht.
Herr Röder, stimmen Sie mit dieser Kritik überein?
Ich glaube, das hängt tatsächlich auch so ein bisschen davon ab, wo man gerade ist und wie engagiert dann die Kandidaten vor Ort sind. Wir als Pulse of Europe bemühen uns, das zu befördern. Ich kann das schon nachvollziehen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass der Europawahlkampf tendenziell viel später in die heiße Phase geht als die Wahlkämpfe, die wir kennen auf Landesebene oder kommunaler Ebene oder auch auf Bundesebene. Da tingeln die Spitzenkandidaten ja fast ein Jahr lang durch die Gegend und dieses Wahlkampffieber steigt viel früher. Und das ist auf EU-Ebene in der Tat anders. Da sind wir jetzt erst wenige Wochen oder vielleicht auch nur 2 Wochen vor der Wahl in der heißen Phase. Und wir als Pulse of Europe versuchen, mit Kandidaten ins Gespräch zu kommen, da auch eine Diskussionskultur entstehen zu lassen, auch welche mehr ins Licht zu rücken. Aber in der Tat, ja, das kann natürlich immer mehr sein. Und ich kann da nur empfehlen, gehen Sie auf die Kandidaten ein, gehen Sie auf die zu, fordern Sie das auf, regional sprechen Sie mit denen. Die sind jetzt schon, in den nächsten Tagen werden die durchaus vor Ort verfügbar sein. Rufen Sie im Büro an, sprechen Sie mit denen. Also die sind durchaus bereit, das zu tun, jedenfalls die Gewillten. Und da kriegt man auch vielleicht das ein oder andere gute Feedback. Informieren über die Programme kann man sich ganz gut, zum Beispiel auch über den Wahlomaten, den man im Internet sich anschauen kann und dann schauen kann, was kommt eigentlich raus, welche Neigungen sagt der Wahlomat mir denn oder ordnet mir zu bezüglich der Programme. Es gibt Möglichkeiten, aber natürlich, es kann immer mehr sein. Insofern, Frau Samuelis Kadolski hat schon recht, da kann man noch mehr erwarten. Und es geht ja letzten Endes darum, die wollen gewählt werden. Also ran an den Speck.
Ja, und sie wollen ja auch vor Ort also etwas bürgernaher sein. Also im Augenblick schwebt ja die ganze EU-Konstruktion so ein bisschen über den Leuten. Das ist mir auch aufgefallen, als auf anderen Veranstaltungen, der einzelne Bürger weiß eigentlich gar nicht, wo die EU eigentlich schon vor Ort überall ihre, ich muss mal sagen, die Finger drin hat, mitfinanziert zum Beispiel. Also das geht ja bis zum Kindergarten runter. Aber das wissen ganz, ganz wenige Leute nur, dass das wirklich schon so im Alltag verwoben ist.
Da muss wahrscheinlich auch, Frau Samuelis Kadolski, mehr Werbung gemacht werden, mehr Aufklärung. Und Daniel Röder mit der Initiative Pulse of Europe arbeitet ja daran, Herr Röder. Jetzt gibt es ja Pulse of Europe nicht nur in Deutschland. Wie unterscheidet sich der Wahlkampf in den anderen EU-Mitgliedsländern eigentlich von dem in Deutschland?
Das ist schon unterschiedlich. Also die einzelnen Länder sind natürlich auch sehr geprägt durch die herrschenden Verhältnisse. Und sie haben ja mitbekommen, dass es einen Streit gab innerhalb der EVP, also das ist die Europäische Volkspartei, der die CDU und CSU angehören, also die Konservativen, mit Viktor Orban, wo ein ganz antieuropäischer Wahlkampf in Ungarn geführt wird und das natürlich auch sehr gesteuert wird von der Regierung. Es wird Anti-Europa-Hetze betrieben. Das sind natürlich völlig andere Voraussetzungen, als wir sie hier in Deutschland haben. Und in Italien ist es auch so, dass im Moment Salvini, der Innenminister, der starke Mann ist mit seiner Lega, und da gibt es derzeit einen ganz, ganz starken Fokus auf den möglichen Bruch der Regierung, weil die beiden Koalitionspartner sind sich nicht so einig. Auch da ist dann der Europawahlkampf nicht ganz so im Vordergrund. Das unterscheidet sich von Land zu Land und man kann es gar nicht pauschal beantworten. Auch das Interesse an der Europawahl ist überall anders. In Ostdeutschland ist die Wahlbeteiligung mitunter unter 20%, wohingegen in Deutschland waren es immerhin aber auch nur 48% beim letzten Mal. Wir hoffen, dass das auf die 55-60 geht dieses Mal.
Herr Röder, was glauben Sie, was machen Sie am 26. Mai nach dem Gang an die Urne?
Das ist schon relativ klar. Wir machen zusammen mit dem Schauspiel Frankfurt sozusagen eine Nachwahlparty oder eine Wahlparty im Schauspiel. Und da werde ich dann sein. Und dann werden wir abends schauen, wie sind die Ergebnisse und werden uns entweder sehr freuen oder sehr betrübt beieinander stehen und dann die nächsten Aktionen planen.
Daniel Röder war heute Abend unser Gast, Mitbegründer der Bürgerinitiative Pulse of Europe. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und vielen Dank auch allen, die angerufen haben und sich an dieser Diskussion beteiligt haben, auch an die, die nicht durchgekommen sind. Wollen wir mehr Europa wagen, haben wir heute Abend gefragt in SWR 2 Tandem. Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel, für die Technik war Marc Löffler verantwortlich und ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut und gehen Sie wählen am 26. Mai.